Nordviertel. Trüber Dampf hängt in der Küche. Er steigt aus dem Kochtopf unter die Regale und malt bleiche Wesen an die Fensterscheibe. Die Deckenlampe flackert. Aus dem Flur kriecht die Kälte in den Raum und legt sich um meine Arme. Ich schließe die Küchentür. Niki sitzt am Tisch und hat ein Schulheft über ihrem Teller ausgebreitet. Ihre Finger sind voller Tintenflecken. Ich hole zwei langstielige Gläser aus dem Regal, obwohl wir keinen Wein haben. Sophia mag es, wenn der Tisch schön aussieht. Ich sage oft, dass sie nicht für mich zu kochen braucht. Und sie sagt oft, aber nein, das mache ich doch gern. Wir reden nicht beim Essen. Sophia und ich trinken Leitungswasser aus den Weingläsern. Heute Abend muss Sophia nicht arbeiten. Ich räume den Tisch ab, spüle die Teller und Gläser. Das Wasser wird nicht warm, als ich fertig bin, brennen meine Fingerkuppen vor Kälte. Sophia und ihre Tochter sitzen am Küchentisch und spielen Karten. Niki fragt, ob ich mitmachen will. Ich schüttle den Kopf und gehe in mein Zimmer. Ich habe Sophia nie gefragt, wie alt sie ist, aber ich glaube, dass zwischen ihr und mir mehr als 10 Jahre liegen müssen. Sie ist zu jung, denke ich oft. Sie muss noch ein Mädchen gewesen sein, als sie schwanger wurde. Wenn ich ihr Gesicht betrachte, sehe ich, dass ihre Haut wie eine Brücke über Kinn- und Wangenknochen spannt, da, wo sich bei mir schon erste Falten eingegraben haben. Sophia hat olivfarbenen Teint und runde schwarze Augen, als käme sie vom Mittelmeer. Ich fragte sie beim Einzug nach ihrer Herkunft und sie antwortete, dass sie in Budapest aufgewachsen sei, in einem Haus mit vielen Brüdern. »Hast du Kinder?«, fragte sie dann. »Nein«, sagte ich. Sophia blickte mich lange an. Ich stellte Bücher ins Regal. Ich zog ins Nordviertel, nachdem mein Mann gestorben war. Bei der Beerdigung kamen seine Eltern auf mich zu und sagten, Tomasz habe sein Leben lang gespart, doch es sei fast nichts da, was sie mir geben könnten. Ich nickte. Die Luft war schwer von Gebeten. Nach der Bestattung umarmte mich seine Schwester zwischen den Kirchenbänken und dann erzählte sie mir von der Stofffabrik am Stadtrand, in der die Schneiderinnen ihre Räume hatten. Es würden viele Frauen dort arbeiten, die nie einen Beruf gelernt hatten. Dort seien sie nicht wählerisch. Das Geld werde gerade reichen und im nahegelegenen Nordviertel seien die Zimmer günstig. Ich solle keine Angst haben, sagte sie. Am Abend saß ich lange zwischen halbgepackten Kisten und Koffern in der alten Wohnung. Alles roch nach ihm. Der Geruch seines Rasierwassers hatte sich über die Jahre in den Vorhängen verfangen. Ich wartete darauf, dass die Dämmerung kam und die Schatten durch den Raum streckte, aber es blieb lange hell. Morgens gehen Niki und ich zusammen aus dem Haus. 3 Straßen in dieselbe Richtung, dann biege ich zur Stofffabrik ab und Niki geht zur Schule. Anfangs redeten wir kaum. Wir kannten uns nicht, aber ich merkte, dass sie immer etwas zu erzählen hatte, wenn ich sie nach Schulfächern und Lehrern fragte. Sophia arbeitet auch hier im Viertel. Anfangs ging ich davon aus, sie würde wie ich als Näherin arbeiten. Eine Frau ohne Ehemann, dachte ich, und sie muss sich die kleine Wohnung, um sie bezahlen zu können, mit einer fremden Frau teilen. In der Firma suchte ich zwischen den vielen zerschlissenen Gesichtern nach ihrem. Dann fragte ich Sophia, aber sie sagte, nein, ich arbeite nicht in der Fabrik. Morgens komme ich an den Frauen vorbei, die auf den Bürgersteigen stehen. In manchen Straßen stehen sie enger beieinander als die Laternen. Sie tragen Röcke und Kleider, dunkle Strumpfhosen, Stiefel mit schmalen Absätzen. Ich sehe, dass sie nicht miteinander reden, sich nur gelegentlich zunicken und manchmal zucken ihre Mundwinkel nach oben. Ich sehe, wie sie ihre Röcke zurechtziehen, sobald ein Mann vorbeikommt. Dann nicken sie sich nicht mehr zu. Der Himmel hat die Farbe von Neuschnee. In den letzten Tagen ist es kühler geworden. Als ich heute Morgen aufwachte, hatte ich das Gefühl, das Zimmer sei kleiner als sonst, habe sich zusammengezogen, als wollten die Möbel enger beieinander stehen und sich gegenseitig wärmen. Ich stützte mich beim Aufsetzen an der Wand ab, und da konnte ich spüren, dass die Kälte auch in die Tapete gewachsen war, wie eine Flechte an einen kranken Baum. Ich gehe in die Küche, obwohl ich keinen Hunger habe. Sie ist der einzige Raum, den wir 3 uns teilen. Als Sophia mich damals fragte, ob ich das große Badezimmer mitbenutzen wolle, so wie meine Vormieterin, lehnte ich ab. Sophia steht in der Küche und putzt die Spüle mit einem Schwamm, als ich hereinkomme. Sie ist ungeschminkt und trägt ihre Brille mit silbernem Rand. Morgens sind ihre Haare meist noch wirr und lockig und zucken bei jeder Bewegung um ihre Schultern herum. Manchmal zieht Sophia sie mit dem Eisen glatt. Die Männer mögen das, sagt sie. Ich weiß, dass sie die kurze Kleidung immer erst anzieht, wenn sie im Bordell ist und ihre Schicht beginnt. Und dass sie auch die Schminke dort aufträgt. Wenn Niki dazukommt, unterbricht sie sich und erzählt von einem Café, in dem sie angeblich arbeitet. Von anderen Kellnerinnen und von Gästen, die sie sonst Kunden nennt. Sofia legt ihre Hände um meine Taille und küsst mich auf die Wangen. Sie riecht nach Schlaf, nach Kamillentee und nach Zigaretten von gestern. Während ich Instant-Kaffee in heißes Wasser rühre, setzt sie sich an den Tisch und isst eine Handvoll Weintrauben. Selbst wenn das Geld reicht, frühstückt sie nie mehr als das. Die Milch ist alle. Ich rühre einen Löffel Zucker in meinen Kaffee und trinke ihn schwarz. Als ich von der Arbeit komme, ist Sofia nicht da. Ich erinnere mich, dass sie sagte, sie habe eine Nachtschicht. Dafür stehen Nikis Schuhe im Flur. Ich ziehe meine Jacke aus und hänge sie an die Garderobe. Der Stoff ist noch feucht, es hat geregnet. Die Nässe hat sich über meinen Rücken gebreitet. Niki sitzt im Schneidersitz am Küchentisch. Ich gehe zur Spüle und wasche meine Hände, doch es bleiben bunte Schatten unter den Nägeln, da, wo die billigen Stoffe aus der Fabrik abgefärbt haben. Mama hat gesagt, du machst heute was zu essen, sagt Niki. Sie schreibt Zahlen rein in ihr Heft. Vor ihr liegt angebissen eines der Pogacars, die Sofia neulich gebacken hat. Ich konnte nie gut kochen. Tomasch machte sich stets lustig über mich, wenn mir das Essen im Ofen anbrannte. Meine Mutter sagte, du musst das lernen, bevor das erste Kind kommt. Dabei strich sie prüfend über meinen Bauch, als ob da etwas wäre, von dem sie noch nichts wusste. Ich hole Kartoffeln aus dem Unterschrank. Sie haben bereits angefangen zu keimen. Ich schneide die weißen Triebe ab, entferne die Schale, setze Wasser in einem Topf auf, gebe Salz dazu. Mein Blick huscht immer wieder zu Niki, ob sie mich beobachtet, doch sie ist in ihr Heft versunken. In der schmutzigen Fensterscheibe ist ihr Spiegelbild verwaschen, als schaute man durch Nebel. Niki kaut auf ihrem Stift herum. Ich beuge mich vorsichtig über sie. Aus meinen Haaren löst sich ein Tropfen, fällt auf das Papier, die schwarze Tinte verschwimmt in den Fasern. Entschuldigung, sage ich. Niki sieht ihrer Mutter kaum ähnlich, mit ihren kupferblonden Haaren und den weichen Wangen, die immer gerötet sind. Sie ist zu groß für Sofias Körper, denke ich oft. Manchmal betrachte ich ihr schmales Becken und ihren eingefallenen Bauch, und dann frage ich mich, wie Niki all die Monate in ihr leben konnte, ohne sie zu zerreißen. Die hellen Streifen an ihrer Hüfte ziehen sich bis zu den Schenkeln hinunter. Sie reibt manchmal Öl darauf, damit sie verblassen. Die Männer mögen das nicht, sagt sie. Ich erwische mich häufig dabei, wie ich Sofia mit den Mädchen aus dem Viertel vergleiche, wie ich an ihren Armen nach Nadelstichen suche, die viele hier haben, die aussehen, als wären tausende Mücken über sie hergefallen. Doch ich finde keine Stiche an Sofia. Sie raucht ihre Zigaretten und guckt amerikanische Filme. Sie trinkt Tee und kocht abends Eintöpfe, die für mehrere Tage reichen. Sofia hat unlackierte Nägel und eine Tochter in einer kleinen Wohnung. Es regnet oft in den nächsten Wochen. Ich frage Niki, ob sie den Herbst mag, als wir morgens mit geducktem Kopf durchs Viertel laufen. Mein Blick bleibt schon lange nicht mehr an den Frauen auf den Bürgersteigen hängen. Nur manchmal, wenn es in der Frühe sehr kalt ist, frage ich mich, ob sie nicht frieren. Nein, sagt Niki, da regnet es immer. Sie möge den Sommer sehr gern. Ich merke, wie sie manchmal auf die Ausschnitte der Frauen starrt, und dann frage ich mich, wie viel sie wirklich über Sofias Arbeit weiß. Sofia sagt es nicht, aber ich merke, wie froh sie darüber ist, dass ich Niki einen Teil ihres Weges begleite. Ich höre Glas splittern, ich höre wütende Schreie, nur eine Nebenstraße entfernt. An einem Samstag gehe ich in die Innenstadt und kaufe einen grünen Regenschirm, der in der reduzierten Ecke liegt. Niki umarmt mich, als ich ihn ihr gebe. Ich lege meine Hände vorsichtig um ihren Rücken, als könnte ich mich an ihr verbrennen. Du musst Danke sagen, ruft Sofia und lacht. Nach dem Essen spielen wir Karten. Niki bringt mir die Regeln bei. Sofia erzählt mir von den Männern, die mit ihr schlafen, dass sie Arbeiter und Touristen sind, dass sie alle raue Hände haben. Sie schleifen meinen Körper, sagt sie, als wir einen Spaziergang durch das reiche Viertel machen. Die Zaunstreben vor den kleinen Gärten sind kaum dünner als Sofias Handgelenke. Ich frage mich, ob Männer es mögen, wenn die Frau wie ein Kind aussieht. Sofia verbringt viel Zeit damit, alle Härchen von ihrem Körper zu entfernen, selbst die an den Armen. Sofia redet viel über Kunden und die anderen Frauen, über die Häuser im Nordviertel und wie sie so anders sind als die Straße. Sie erzählt die Geschichten mit einem herben Lachen in der Stimme, als habe eine andere sie erlebt. Nach meinem Einzug scheute ich mich lange, mein Zimmer zu verlassen. Ich huschte durch die Wohnung wie eine Fremde, betrat morgens das Treppenhaus auf Socken und zog die Schuhe im Flur an, aß mein Abendessen alleine auf dem Bett sitzend. Ich bewegte mich eine Weile so zwischen den Räumen. Dann fing Sofia mich ab und fragte mich, wovor ich Angst hätte. »Ich sehe mir einen Film an«, sagte sie, ein Handtuch um ihre feuchten Haare geschlungen. »Setz dich zu mir.« Ich folgte ihr ins Zimmer. Sie ließ sich auf ihr Bett fallen und klopfte neben sich auf die Matratze. Im Fernseher lief ein Schwarz-Weiß-Film mit eingespieltem Gelächter zwischen den Dialogen. Ich verstand die Witze nicht, aber Sofia lachte mit, sie lachte für uns beide. Der Bildschirm des Röhrenfernsehers wölbte sich uns entgegen, und in den dunklen Szenen konnte ich unsere Spiegelung im Glas sehen. Ich mit übereinandergeschlagenen Beinen auf der Bettkante, Sofia in ihre Decke gewickelt. Als sie in der Werbepause auf lautlos schaltete, erzählte ich ihr zum ersten Mal von Tomasch. Ich weinte nicht. Sie stang trotzdem ihre Arme um meinen Körper und legte den Kopf auf meine Schulter. Ich ließ meinen Blick durch das kleine Zimmer wandern, zu der Leine, die mit Unterwäsche behängt war, dunkelrot, schwarz, spitzenbesetzt. Dazwischen Kinderschlafanzüge. Sofia folgte meinem Blick. »Niki mag dich«, sagte sie. »In der Schule haben wir häkeln gelernt«, sagt Niki morgens. »Sie könne schon mit zwei verschiedenen Farben häkeln und ihre Topflappen sehen viel besser aus als die von Bianca.« Es wird kälter. Der Winter zieht in unser Viertel, bringt Frost an den Fensterrändern und Wollstrumpfhosen unter den Jeans mit sich. Es regnet kaum noch. Trotzdem liegt der grüne Schirm jeden Tag in Nikis Schultasche. Sofia bleibt immer öfter bis abends im Bordell. Einmal kam sie so spät nach Hause, dass ich Niki schon unbeholfen ins Bett gebracht hatte, nachdem sie beinahe über ihrem Teller eingenickt war. An diesem Tag kam Sofia mir verbrauchter vor als sonst. Sie hatte sogar vergessen, ihre Kleidung im Bordell zu wechseln, wie sie es sonst tat. In der Küche knöpfte sie ihr Kleid auf und hängte es über die Stuhlkante. Dann streifte sie die dunkle Strumpfhose ab, eine Laufmasche zog sich bis zur Wade hinunter. Der Bund hatte einen roten Streifen um ihre Taille gemalt. »Ein langer Tag«, sagte sie. Ich strich ihr über den Arm, sie wandte sich ab und ging ins Badezimmer. Ich hörte, wie die Dusche anging. Das Wasser lief länger als sonst. Nikis fertige Topflappen hängen in der Küche. Sie sind grün und weiß gestreift, die Wolle steht in kleinen Beulen aus den Maschen hervor, hier und da sind die Fäden zerfranst. Bald würden sie in der Schule mit Schals und Handschuhen anfangen. »Ich häkle dir einen Schal«, sagt Niki, »für den Winter.« Ich frage Sofia, warum sie in letzter Zeit so viel arbeitet. Es ist Nachmittag und es regnet. Niki ist bei einer Freundin. Am Morgen sagte sie, sie wollten sich Vokabeln abfragen. Ich weiß nicht, ob sie Sofia auch davon erzählt hat. »Wir brauchen das Geld«, antwortet Sofia. »Immer, aber besonders jetzt.« Sie brüht noch eine Kanne Tee auf, gießt uns ein, wärmt ihre Hände an der vollen Tasse. Ich trage Hausschuhe. Die Fliesen sind kalt. Sofia ist barfuß, hat nur einen dünnen Morgenmantel um ihren Körper gewickelt. »Warum jetzt?« frage ich. Sofia klopft mit ihren beringten Fingern an die Tasse. »Wir ziehen hier weg«, sagt sie dann. »Niki und ich.« Ich sage nichts. Sofia spricht von Südungarn und dass sie Familie dort hat. Sie spricht von Zügen, die über Nacht das Land durchqueren. Die Worte kommen mir hastig über die Lippen, als wären sie auf der Flucht. »Es tut mir leid«, sagt sie. Tomasch mochte keine Kinder. Wir redeten schon einige Monate, nachdem wir uns kennengelernt hatten, über Familie. Er sprach es an. Es kam mir früh vor. Ich hatte mich gescheut, mit ihm über Dinge zu sprechen, die noch in so ferner Zukunft zu liegen schienen. Zum ersten Jahrestag schenkte er mir ein paar Ohrringe. Er fand, sie sähen aus wie die, die ich im Schaufenster des bunten Ladens gesehen hatte, aber die konnte er sich nicht leisten. Tatsächlich ähnelten sie einander kaum, das hatte ich ihm nie gesagt. Tomasch hätte das Viertel nicht gemocht. »Mama will wieder wegziehen«, sagt Niki. Sie schiebt die Fleischbrocken, die sie nicht gegessen hat, auf ihrem Teller hin und her. Wir sitzen im Restlicht des Tages, seit die Nächte wieder kürzer werden. »Ich weiß«, sage ich. Ich nehme ihren Teller und esse das Fleisch. Es ist zu wenig Salz dran. Sie redet schon lange davon, sagt Niki. Bis jetzt ist nie was draus geworden. Ich staple das Geschirr in der Spüle und lasse es stehen, nehme das zerlesene Kochbuch und schiebe es wieder ins Regal. Gestern hat Sofia die Küchensachen zurück in die Schränke geräumt, nachdem sie tagelang in Umzugskartons herumgestanden hatten. Die Bilder hängen wieder an den Wänden, der Teppich liegt ausgerollt auf seinem alten Platz im Flur. Vor dem Fenster streckt sich die Dämmerung rot und grau über den Himmel, zerfasert hinter den Häuserketten im Nordviertel. Ich setze mich an den Tisch. Niki holt die Packung Karten hervor und legt sie in Reihen vor sich aus. Spielst du mit?